Der Goldschmiedsgesell. Es war einmal ein König, der wollte mit seiner Gemahlin zum Jahrmarkt und fragte deshalb seine drei Töchter, was er ihnen mitbringen solle.
»Ein goldenes Spinnrad«, sagte die eine,
»einen goldenen Haspel«, die andere,
»eine goldene Garnwinde«, die dritte.
»Das sollt ihr haben«, sagte der König,
»und noch mehr«, setzte die Königin hinzu.
»Dafür«, meinte der König, »dafür müsst ihr nun aber auch versprechen, dass ihr nicht in den Garten gehen und keine Blumen von dem Rosenbusch abpflücken wollt, der dicht am Wege steht. Denn wenn ihr das tätet und darauf röchet, so wäre es ein großes Herzeleid.«
Sie sagten, »wir wollen es nicht tun, ganz gewiss nicht«,
und getrost reisten die Eltern ab. Als die Töchter zu Mittag gegessen hatten, sagte die eine, »ich weiß nicht mehr welche«, zu den beiden anderen, »die Sonne scheint so schön und die Vögel singen so lustig. Lasst uns ein wenig hinunter in den Garten gehen. Die übrigen Blumen dürfen wir ja besehen und abpflücken, und um die Rosen brauchen wir uns nicht zu kümmern.« Die anderen waren zufrieden, und so hüpften und sprangen sie die marmorne Treppe hinab und flatterten von Blume zu Blume wie die Schmetterlinge. Als sie sich an den anderen Blumen müde gesehen hatten, sprach die eine,
»besehen dürfen wir die Rosen wohl, das kann ja nicht schaden. Und Rosen sehen doch am allerbesten aus.«
»Das tun sie«, sagte die andere, »aber abpflücken dürfen wir keine.«
»Ja nicht«, sagte die dritte, »der Vater hat's verboten.«
Und sie gingen hin, ihr Herz klopfte zwar etwas heftig, sie gingen aber doch hin. Und sie konnten sich gar nicht satt sehen an dem wunderschönen Rosenbusch. Drei Rosen aber waren die allerschönsten, und die saßen zusammen an einem Zweig und standen wie ein Kleeblatt dicht nebeneinander, und es war ihnen fast, als wären's Augen gewesen, und sähen sie an. Endlich gingen sie langsam weg, kehrten aber bald rasch zurück. Zum zweiten Mal ging's noch langsamer fort und noch rascher zurück. Und zum dritten Mal, ja, da gingen sie eigentlich gar nicht weg, sondern kehrten sich nur um und wieder um, und jede brach eine von den drei Rosen. Und hat man erst eine Rose in der Hand, da lasse einer das daran riechen. Die drei Königstöchter wenigstens konnten's gar nicht lassen. Sie rochen daran, und im Nu waren sie von der Erde verschwunden und im Schlosse des unterirdischen Königs. Da jammerte alles Gesinde, und am meisten, wenn sie daran dachten, wie der König und die Königin jammern würden. Und es war auch kläglich anzusehen, wie diese des Abends vergnügt heimkehrten und die Geschenke selber die Marmortreppe hinauftrugen, und niemand war, der sich darüber freute. Denn wenn den Eltern die Kinder genommen werden, so ist das schon ein Herzeleid. Wenn aber den Eltern so auf einmal alle Kinder fortgegangen sind, so ist ein noch viel größeres Herzeleid. Als sie sich ein bisschen wieder gefasst hatten, wenigstens der König, die Königin grämte sich zu Tode, da schickte jener Läufer durch alle Lande und ließ bekannt machen, »Meine Töchter sind abhanden gekommen. Wer sie wiederfindet, soll die Älteste zur Gemahlin haben und nach mir König werden.« Söhne nämlich waren nicht da. So gern nun jeder König geworden wäre, so meldete sich doch niemand, denn nirgends im Lande waren die drei Königstöchter zu hören und zu sehen, und du weißt recht gut, warum nicht. So rief denn eines Tages der König seinen Kutscher und seinen Bedienten herein und sagte zu ihnen, »Nehmt mein eigen Gespann, ich gehe derweil zu Fuß, und lasst euch so viel Gold geben, als ihr wollt, und sucht meine Töchter überall, vielleicht, dass ihr sie findet.«
»Wir wollen's versuchen«, erwiderten sie und fuhren ab.
Als sie etwa 2 Pfeifen Tabak gefahren waren, sahen sie im Graben einen Handwerksburschen sitzen und fragten ihn nach seinem Gewerbe und wohin er wolle.
»Ich bin ein Goldschmied«, sagte er, »und ich suche die 3 Prinzessinnen.«
»Das tun wir auch«, versetzten jene, »so können wir ja zusammenreisen.«
Der Goldschmied war zufrieden.
»Doch«, sagte er, »so geht's nicht. Da vor uns liegt ein großer Wald. Drum haltet euch ja an Lebensmittel.«
Als jene hierauf mit ihren Goldstücken klimperten, fuhr er fort, »an Gold könnt ihr doch nicht abbeißen, und zu kaufen gibt's dort nichts.«
»Ei«, meinte ihn jene, »wir haben noch schöne Sachen aus der Königsküche. Und die Pferde ziehen schon was weg in einem Tage.«
Und so fuhren sie sorglos weiter, kamen aber mit dem Handwerksburschen überein, sie wollten im Schatten eines Baumes so lange warten, bis er nachkomme. Während sie da nun sich lagerten und das feine Backwerk und das süße Getränk verzehrten, was ihnen die todkranke Königin eigentlich für ihre Töchter mitgegeben hatte, die Pferde grasten munter umher. Da ging der Goldschmied in ein nahes Dorf, klopfte an alle Türen und füllte sein Felleisen mit Brot und gesellte sich bald wieder zu ihnen. Da schürten sie die Tiere an und fuhren weiter. Sie fuhren aber immerzu die ganze Nacht und den ganzen Tag, und der Wald ward immer noch dichter, und nimmer zeigte sich ein Ende. Sie wurden müde und machten Halt, sie wurden hungrig und sättigten sich und fuhren ebenso die 2. Nacht und den 2. Tag und ruhten wieder aus. Mit dem Sattessen war's aber für Kutscher und Bedienten aus, denn ihre leckere Speise war verzehrt. Und als der Goldschmied ihnen von seinem Vorrat anbot, antworteten sich, »So hoch hat uns Gott noch nicht gestraft, dass wir Bettelbrot essen sollten.« Jener machte sich nichts daraus, aß sein Bettelbrot, trank klares Wasser dazu und sang und pfiff, dass es eine Lust war, wenigstens für ihn, wenn auch nicht für die beiden anderen, denn die gönnten ihm nicht, dass er satt und fröhlich war. Am 3. Tage bot er ihnen wieder von seinem Bettelbrot an, und nun mussten sie sich schon bequemen. Doch sträubten sie sich wieder noch ein wenig und sagten, »Für umsonst nehmen wir nichts. Wenn du uns aber davon verkaufen willst, so mag es gehen.«
»Da sei Gott für«, versetzte jener, »umsonst habe ich's empfangen, umsonst gebe ich's wieder weg, oder gar nicht.«
So langten sie denn zu, und das Bettelbrot schmeckte ihnen wunderschön. Gegen Abend kamen sie endlich aus dem Walde heraus und trafen auf ein kleines Haus.
»Da endlich wird's was Besseres geben als Bettelbrot«, sagten Kutscher und Bedienter. »Nun wollen wir dich einmal freihalten.«
Sie fuhren hinzu, aber keine Mutterseele ließ sich sehen. Sie gingen hinein, suchten alle Zimmer durch, fanden jedoch kein lebendes Wesen darin. So ward's denn wieder zum Bettelbrot gegriffen, und alle schliefen ein.
Am anderen Morgen, als sie abermals das Haus durchsuchten, fanden sie allerlei ungekochtes Gemüse. Auch brannte ein Feuer auf dem Herde, und da wurden sie eins untereinander, Kutscher und Goldschmied sollten auf die Jagd gehen, der Bediente hingegen, der sich nicht gern rühren mochte, solle zu Hause bleiben und ein Mittagsmahl zubereiten. Und sie taten also. Zuerst besah sich der Bediente alle Zimmerchen, und damit ging der Morgen fast hin. Als er endlich in die Küche ging und von dem blank geputzten Geschirr nahm, Gemüse hineintat und aufs Feuer setzen wollte, die Sonne stand gerade mitten am Himmel, bekam er plötzlich solche Ohrfeigen rechts und links und rechts und links, dass ihm Hören und Sehen verging und er von der einen Seite zur anderen flog. Voll Entsetzen flüchtete er sich in die Stube, und siehe, vor ihm stand der Zwergkönig und sah ihn grimmig an und brummte: »Was tust du in meinem Hause? Was tust du in meinem Hause?«
»Bist du's gewesen, der mich geschlagen?« kreischte der Bediente. »Dich, Klappbautermännchen, will ich schon über Bord kriegen.«
Und nun fielen sie übereinander her. »Hast du nicht, so kannst du nicht«, und rupften und balgten sich. Bald aber ging dem Bedienten der Atem aus, und der Zwergkönig stieß ihn von einer Ecke in die andere und ließ ihn wie tot liegen. Als die beiden anderen nach Hause kamen, sie hatte nichts geschossen, da fanden sie den Bedienten noch im Winkel liegen, ganz lahm und zerstoßen.
»Mensch, was fehlt dir?« fragten sie.
»Ich bin krank geworden«, log jener.
»Nun«, meinte der Goldschmied, »dem Menschen kann bald was zustoßen.« Hierauf brachten sie ihn zu Bett, aßen von dem Bettelbrot, das schon etwas schimmelig wurde und ihnen doch schmeckte, auch dem Kutscher, und legten sich danach aufs Ohr. Am anderen Morgen, als die Sonne aufging, weckte der Handwerksbursche die beiden anderen und sagte: »Heute lasst uns aber ernstlich an Speise denken, denn mit meinem Brot ist's bald aus und vorbei.« Der Kutscher stieg, der Bediente kletterte aus dem Bett, und nun wurden sie eins. Der Kutscher sollte zu Hause bleiben, die beiden anderen sollten ihr Heil auf der Jagd probieren. Gerne wäre der Bediente daheim geblieben, doch die Knüffe und Püffe, nein, lieber mitgehumpelt. Er war aber ein böser, böser Mensch, deshalb sagte er von seinem Unglücke kein Sternswörtchen. Auch dem Kutscher nicht, lachte vielmehr ins Fäustchen und dachte: »Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig.« Währenddessen irrten die Jäger draußen umher. Wollten sie eben zuschießen, husch, war das Wild fort. Wollten sie Beeren pflücken, hui, war's eine hässliche Spinne. Während der Zeit schnoberte der Kutscher das Haus durch, Zimmerchen um Zimmerchen, und als er endlich, die Sonne stand wieder gerade mitten am Himmel, in die Küche ging, um von dem blank geputzten Geschirr nahm, Gemüse hineintat und aufs Feuer setzen wollte, bekam er plötzlich solche Ohrfeigen rechts und links, dass ihm Hören und Sehen verging und er von der einen Seite zur anderen flog. Voll Entsetzen flüchtete er sich in die Stube, und siehe, vor ihm stand der Zwergkönig, sah ihn grimmig an und brummte: »Was tust du in meinem Haus? Was tust du in meinem Haus?«
»Bist du's gewesen, der mich geschlagen?« schrie der Kutscher. »Dich knirp soll der Kuckuck!«
Und nun fielen sie übereinander her, und nun ging's dem Kutscher ebenso schlimm wie dem Bedienten. Zerstoßen, zerkratzt, windelweich geschlagen, fiel er wie gerädert in eine Ecke. Als die beiden anderen nach Hause kamen, Sie hatten nichts geschossen. Fanden sie den Kutscher wie tot im Winkel liegen.
»Mensch, was fehlt dir?« fragten sie.
»Ich bin krank geworden«,
log jener. Der Bediente lachte und freute sich erst recht auf morgen. Der Goldschmied aber sagte,
»Nun, dem Menschen kann bald was zustoßen.« Sie brachten ihn zu Bette, aßen das letzte Bettelbrot auf, in dem schon Maden saßen, das ihnen aber doch schmeckte, auch dem Bedienten, und sie legten sich danach aufs Ohr.
Am anderen Morgen, als die Sonne aufstand, weckte der Handwerksbursch die beiden anderen und sagte, »Mein Brot ist verzehrt, bis auf die letzte Rinde. Also lasst uns auf anderes Essen denken. Und da euch beiden was zugestoßen ist, denk ich, bleib ich heute zu Hause und ihr geht auf die Jagd.« Des waren sie froh und humpelten fort. Erst gingen sie stumm nebeneinander. Endlich sagte der Bediente,
»Nun kommt die Reihe an ihn.«
»Ja, nun kommt die Reihe an ihn«, versetzte der Kutscher, und als sie merkten, dass es ihnen beiden ganz gleich ergangen war, klagten sie sich ihre Not und freuten sich nur, dass sie es schon überstanden hatten, während der Handwerksbursche erst noch hindurch müsse. Auch wurden sie eins, sie wollten sich hinlegen und schlafen, denn es hülfe alles Jagen doch nichts. In nächster Nacht aber wollten sie den lahmen Goldschmied zurücklassen und sich mit dem Gespann aus dem Staube machen. Und sie legten sich ins Gras und schliefen ein. Unser Goldschmied derweil besuchte alle Zimmerchen, fand auch einen Weinkeller, der offen stand und voll besten Weines war, und den die anderen nicht gefunden hatten. Dann ging er in die Küche, und sie hier kochte und schmorte es schon, dass es eine Art hatte. Die Aale wälzten sich in der Pfanne, die Suppe schäumte, die Erbsen platzten, der Bratspieß drehte sich von selbst. Kurz, es rumorte drauf los, als sollte eine Hochzeit sein. An Ohrfeigen war auch nicht zu denken. Aber als die Sonne gerade mitten am Himmel stand, kniff es den Goldschmied ins Bein. Erschreckt sah er sich um, und vor ihm stand der Zwergkönig, ernst, doch nicht so grimmig, und sprach, »Zwei habe ich schon abgeprügelt, und nun kommt noch der dritte.« »Liebes Gevatterchen«, sagte der Handwerksbursch, »um Prügel ist mir's weniger zu tun als um Essen, das kannst du glauben. Die letzte Rinde ist verzehrt. Und wolltest du uns nur das lassen, was hier kocht und schmort, so würdest du uns einen großen Gefallen erweisen, denn der Hunger tut gar zu weh.« Zwergkönig antwortete, »Na, dir habe ich gleich angesehen, dass du besser bist. Du bittest doch wenigstens vernünftig, wenn du was haben willst. Behalte es denn, aber die beiden verwegenen Burschen, die sollen nichts abhaben.« »Liebes Gevatterchen«, erwiderte der Handwerksbursch, »es ist ja nur ihre Dummheit. Vergib es ihnen also.« Der Zwerg murmelte was in den langen Bart und zeigte hierauf dem Goldschmied alle Zimmer und alle Schätze und erlaubte ihm, hier zu bleiben, solange er wolle. »Das ist recht dankenswert«, meinte der Handwerksbursch, »doch wo sollen wir aber Holz hernehmen?« Der König wies auf den Hof, wo Baum an Baum lag. »Liebes Gevatterchen«, sagte der Goldschmied, »es ist aber nicht gespalten.« »Hier ist ein Beil«, entgegnete der Zwerg und zog ein Funkelnagelneues aus der Tasche, »spalte damit.« Der Handwerksbursch versetzte, »Vier Hände können mehr als zwei, und die Bäume sind dick. Wolltest du mir nicht ein wenig helfen?«
»Auch das noch«, brummte der Zwerg. »Nun, meinetwegen ein Zwerg.«
Er langte ein zweites Beil aus der Tasche, hierauf spalteten sie einen Baum und noch einen und gingen an den dritten. Eben hatte der Zwerg einen dicken Keil hineingetrieben und lehnte sich über den Baum, um die Axt aufzunehmen, da geriet sein langer Bart in die Spalte. Der Handwerksbursch zog flugs den Keil heraus, und fest saß der Zwerg und heulte und stöhnte. »So wärest du also gefangen«, sagte der Goldschmied. »Nun bekenne, wo hast du die drei Königstöchter?« »Meine Base, die dir wohl noch bekannt sein wird, hat mir gesagt, du habest sie geraubt. Sie wieder zu holen, bin ich hier. Also, wo sind sie? Bekenne, oder du bist auf ewig gefangen.« Der Zwerg wand und krümmte sich, bat um Befreiung, versprach alles, kam jedoch nicht eher los als bisher bekannte.
»Die drei Prinzessinnen sind in meinem Schloss. Hier hast du einen Zauberstab. Geh damit in die Mitte des Waldes, dahin, wo er sich mit der Spitze zur Erde neigt, da brich ihn dreimal durch. Dann öffnet sich die Erde, und du wirst weitersehen. Und hier hast du einen Bindfaden, 2x86 Klafter lang. So tief geh, aber tiefer nicht.«
Der Goldschmied dankte, trieb aufs Neue den Keil hinein, und verschwunden war der Zwerg. Kaum war jener im Hause, die Sonne wollte schon untergehen, als der Bediente und der Kutscher heulend hereinstürzen.
»Es hat uns jemals schrecklich am Bart gezupft, die Ohren gerieben wie nichts Guts. Und ist doch niemand da gewesen. Das muß der Zwergkönig gewesen sein.«
Er war es auch gewesen. Wie aber staunten sie, als sie den Goldschmied frisch und munter fanden. Die Tafel gedeckt, die Schüsseln dampften, die Tische von Speisen und süßem Wein knackten. Sie fragten und fragten, aber der Goldschmied sagte nichts. So aßen und tranken sie, bis sie müde wurden und ins Bett taumelten. Nun blieben sie eine Woche und noch eine. Zwei schlenderten umher, einer kochte und besorgte den Tisch, und so alle Tage Umschicht. Sie lebten in Saus und Braus. Der Kutscher und der Bediente dachten weder an den Vater, der auf seine Kinder hoffte, die Mutter war inzwischen tot, noch an die Töchter, die vielleicht auch nicht lauter Freude hatten. Der Goldschmied aber dachte an alles, so gut es ihm hier gefiel. Endlich sprach er, »Ich schlage vor, wir bekümmern uns einmal um die drei Prinzessinnen.« Die anderen wollten erst nicht, als sie aber sahen, dass es jenem ernst damit war, und er alleine fort wollte, sagten sie, »Nun, so wollen wir sie suchen. Finden wir sie aber nicht, kommen wir hierher zurück, denn hier ist's Wohlsein.« Der Handwerksbursche schlug vor, »Wir ziehen jeder unsere Straße.« Aber dagegen sträubten sich die anderen. Und so fuhren sie zusammen in den Wald. Als sie die Mitte desselben erreicht hatten, kehrte sich das Stäbchen mit dem einen Ende zur Erde. Der Handwerksbursche wollte es gerade halten. Es ging nicht. Die anderen fassten mit an. Es neigte sich. Nun nahm es der Goldschmied und brach es dreimal durch. Beim ersten Mal krachte es in der Erde, beim zweiten Mal barst sie ein wenig auf, und beim dritten Mal tat sie sich auseinander und zeigte eine lange Wendeltreppe von weißem Marmor. »Wer will hinein?« fragte der Goldschmied. Keiner meldete sich. So hieß er jene den Bindfaden festhalten. Sie taten's auch. Er selber stieg hinab, bis der Faden zu Ende war. Da fand er unten ein wunderschönes Schloss mit hohen Türmen und hellen Fenstern, und als er anklopfte, sprang das Tor auf, und er gelangte über einen großen Hof, wo alles still und öde war. Vor der Haustür standen Posten, langbärtige Zwerge. Die waren auch fest eingeschlafen. Er zupfte sie am Bart, er rief und schüttelte sie. Sie schliefen weiter. Er klopfte an die Tür, die drehte sich knarrend in den Angeln, und er kam in ein schönes Zimmer, in welchem es hell war von den Waffen an der Wand. So leuchteten sie. Zwerge waren auch genug da. Sie schliefen aber und antwortete nicht. So war's auch im zweiten Zimmer. Und als er die Küchentür öffnete, er ging aber nicht hinein, sah er, wie selbst die Flamme schlief, und er dachte bei sich, komische Wirtschaft ist das. Am anderen Ende des zweiten Zimmers war aber eine große gläserne Tür. Die führte in einen großen Saal. Hier blieb er stehen, blickte hindurch und sah dann die drei Königstöchter an einem Tisch sitzen. Sie waren erschrecklich blass und weinten, und die Älteste hatte den Zwergkönig auf dem Schoß, und auch dieser schlief und schnarchte. Der Goldschmied klopfte leise an. Da kam die zweite herbeigeschlichen und erkundigte sich, wer er sei und was er wolle. Er antwortete, »Wir suchen euch. Eure Mutter ist gestorben vor Gram. Euer Vater lebt noch und hofft auf eure Wiederkehr.« Da sagte es die zweite den beiden anderen, und alle weinten. Die Älteste aber sprach, »Es geht nicht. Der Zwergenkönig lässt uns nicht weg. Es wäre denn, dass du ihn tötest.« Als der Goldschmied dazu bereit war, holte die Jüngste ihm ein blankes Schwert von der Wand. Die beiden anderen ließen den Kopf des Königs sachte auf einen Stuhl gleiten und
»Hau ihn zum ersten Mal gleich ab«,
flüsterte noch die Älteste. Und da rollte schon der Kopf im Saal umher. Der Rumpf zuckte am Boden, und das Blut floss heraus. Als der König starb, hörten sie draußen ein Gepolter und ein Geseufzer, und als sie zusahen, waren alle Zwerge tot niedergefallen. Das Feuer war aus, und alles war still wie im Grab. Die drei Schwestern freuten sich, bedankten sich und sagten, »Du hast uns erlöst, aber 3 Tage müssen wir noch hier bleiben, sonst müssten wir auch sterben. So komm denn über diese Zeit wieder und hole uns.« Und zum Zeichen gab ihm die Älteste eine goldene Sonne, die zweite einen goldenen Mond und die dritte einen goldenen Stern. An allen aber stand der Name des Königs. Der Handwerksbursche versprach es, entfernte sich, stieg die Wendeltreppe hinauf, und die Erde schloss sich nicht wieder. Oben angelangt, erzählte er den beiden Gefährten alles, was sich zugetragen hatte. Nur von den Zeichen sagte er ihnen nichts. Da wurden sie lustig über die Maßen, sprangen in den Wagen und ließen den Goldschmied zu Fuß nachkommen. Dieser aber dachte, fahrt nur zu. Unterwegs verbrachten jene alles Geld, das der König ihnen mitgegeben hatte, und fuhren jubelnd vors Schloss, wo sie mit dem Bericht alle heiter stimmten. besonders den König. Am anderen Tag kam auch der Handwerksbursche. Er hatte sich wieder Brot gebettelt und die Nacht unter freiem Himmel zugebracht. Als er dem König alles Haarklein erzählte und wie die Töchter so blass und traurig wären, da meinte schon der König, er ist der Rechte. Als er nun aber auch noch die drei Zeichen vorwies, da sagte der König, »Du bist der Rechte, du sollst die älteste Tochter zur Gemahlin haben und König werden.« »So erlaubt mir, Herr König«, versetzte der Goldschmied, »dass ich zuvor meine alten Eltern wiedersehe und mir deren Segen hole.« »Das war der König zufrieden. Komm aber ja zur rechten Zeit wieder«, fügte er hinzu. »Wenn ich kann«, meinte jener und zog seine Straße. Er konnte aber nicht, denn seine Mutter war krank und sie wollte er erst genesen sehen, worüber Woche auf Woche verging. Am dritten Tage, als der Goldschmied nicht wiedergekommen war, sandte der König den Kutscher und Bedienten los, mit vielen Soldaten die drei Töchter zu holen. Sie fanden auch die Stelle wieder, stiegen hinab zu den Königstöchtern und bedrohten sie. »Wenn ihr nicht sagt, dass wir euch erlöst haben, so müsst ihr alle sterben.« Die Prinzessinnen erschraken und besannen sich. Die beiden Schurken schnitten aber so grimmige Gebärden, dass sie es doch versprachen. So fuhren sie denn zusammen ins Schloss. Und da war lauter Freude und Wonne. Auch kamen viele Fürsten, um dem Könige und den Prinzessinnen Glück zu wünschen. Nach mehreren Wochen, als der Goldschmied immer noch nicht wiederkam und die beiden anderen immer stärker auf den König eindrangen, er solle sein Versprechen erfüllen, sie selber wollten um die älteste Tochter losen. Da bestellte jener eine große Versammlung, beschied auch den Kutscher und den Bedienten dahin samt den drei Töchtern und fragten, wer diese erlöst habe.
»Der Kutscher und der Bediente«, sagte die Älteste, und die beiden anderen bejahten es.
Der König merkte die Schurkerei. Was aber wollte er machen? Er setzte die Hochzeit fest.
Da jammerte die älteste Tochter und bat, noch ein wenig zu warten, eben erst sei ja die Mutter gestorben und sie können da noch nicht tanzen.
Der König willigte ein. Nach 4 Wochen, als der Kutscher und der Bediente immer lauter wurden und auf ihr Recht pochten, berief der König wieder eine Versammlung und bestimmte nun die Hochzeit auf den 7. Tag. »Länger«, sagte er, »warten wir aber nicht«, und dachte, »vielleicht ist ja der Goldschmied ein Schelm, denn er kommt ja nicht wieder, und da hat er andere die Krone verdient.« Die älteste Prinzessin weinte und rang die Hände, denn sie hatte den Goldschmied sehr lieb, und immer wollte er noch nicht kommen. Sie sah auch Tag und Nacht von dem hohen Schloss herab. Sie sah sich fast die hellen Augen blind, aber immer wollte der Goldschmied nicht kommen. Am Morgen des 7. Tags, der Bediente, denn ihn hatte das Los getroffen, war schon stattlich herausgeputzt. Die unglückliche Braut aber schlummerte noch. Am Morgen des 7. Tags war es laut vor dem Tor. Die Braut fuhr aus wirren Träumen auf und sah hinunter, und siehe, der Goldschmied, Schmuck angezogen und wunderschön von Gestalt, stritt mit dem Posten, der ihn nicht einlassen wollte. Da konnte sie sich nicht mehr halten. »Das ist der Rechte«, rief sie aus dem Fenster. »Der Rechte ist da«, rief sie ihrem Vater in die Kammer. Der Goldschmied kam herein, und alle bewunderten den schmucken, schlanken Jüngling. Nun ging's ans Erzählen. Und der Goldschmied sagte, »Ich wollte nicht ohne meine Eltern Hochzeit halten. Dort kommen sie nachgefahren.« Der König freute sich und sagte, »Ist das der Rechte?«
»Ja, das ist der Rechte«, riefen die Prinzessinnen, »das ist unser lieber Erlöser.«
»Nun«, sagte der König zur Ältesten, »so heirate du diesen.«
Hierauf mußte der Goldschmied abtreten und der Kutscher mit dem Bedienten hereinkommen, und der König fragte sie, »Was verdient der, der seinen Herrn und König betrügen will?« Sie wußten aber nicht, daß der Goldschmied da sei, und meinten, der König denke an diesen. Und so antworteten sie, »dass er von 4 Pferden auseinandergerissen werde.«
»Nun, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen. Führt sie zum Tode, Soldaten.«
Der Goldschmied hatte es nebenan gehört und stürzte hervor und bat für sie.
Der König jedoch, so gerne er ihm sonst seinen Gefallen getan hätte, mußte es ihm abschlagen, da die beiden zu ruchlos gewesen waren. Der Goldschmied aber heiratete die älteste Prinzessin, erhielt nach des Königs Tode die Krone, und sie haben lange glücklich miteinander gelebt.
Karl und Theodor Kolzhorn erzählten diese Geschichte in Märchen und Sagen aus Hannover. Gelesen hat sie Henning Fiese.